Domradio, unser Gespräch zum Tagesevangelium.
Montag heißt da immer, unseren neuen Gesprächspartner, / unsere neue Gesprächspartnerin kennenzulernen, die uns die Woche begleiten wird. Und da telefonieren wir heute mit Hamburg, mit der Hansestadt, mit Nathalie Dickscheid, Religionspädagogin, Wissenschaftlerin, Theaterfrau, man kann vieles sagen. Wie kann man sie denn am besten zusammenfassen? In meinem Dokument steht Religionspädagogin, aber das ist ja nur eine Sache, die sie interessiert, die sie ausmacht.
Ja, ich bin sozusagen auf mehreren Hochzeiten unterwegs beruflich. Genau, aber zusammenfassen lässt sich das vielleicht am ehesten mit kreativ, weil alle diese Tätigkeiten etwas mit Kreativität zu tun haben.
Ich hab mal in Ihren Lebenslauf geguckt. Sie sind wissenschaftlich an der Universität Hamburg im Bereich Religionswissenschaften oder Religionspädagogik unterwegs und Sie gucken, wie man Religion mit dem Thema Theater und Performance zusammenbringen kann. Was hat das denn miteinander zu tun?
Theater und Religion haben eine sehr langanhaltende gemeinsame Tradition, weil das Theater im Ritual im Grunde begonnen hat. Und eigentlich haben Theater und Religion immer Wechselwirkungen gehabt, die sehr fruchtbar aufeinander gewirkt haben. Das ist nur in letzter Zeit, in den letzten 100 bis 200 Jahren sehr vernachlässigt worden, sodass Theater und Kirche jetzt irgendwie nicht mehr sehr viel miteinander zu tun haben. Und das würde ich gerne wieder ändern. Also ich würde gerne wieder schauen, wie kann Theater von der Kirche lernen und wie kann Kirche sich gegenüber dem Theater positionieren.
Was kann sich denn die Kirche zum Beispiel bei so einem Gottesdienst von einem guten Theatermacher abgucken?
Zum Beispiel sehr viel lernen von Techniken der Inszenierung. Also wie inszenieren wir Gottesdienste, wie werden Theaterinszenierungen inszeniert, wie groß ist da beispielsweise der Anteil der Performativität, also der Möglichkeiten, dass sich tatsächlich etwas ereignet, dass da nicht nur ein so tun als ob stattfindet, sondern tatsächlich ein Ereignis erfahrbar wird. Und da, glaube ich, kann Kirche sehr viel von Theater lernen.
Wir inszenieren und performen diese Woche mit Nathalie Dickscheid aus Hamburg. Wir inszenieren jetzt gleich mal den Blick in die Bibel, gucken, was uns die für heute sagen kann. Der Text sind die Verse 43 bis 54 des vierten Kapitel des Johannesevangeliums. Wir hören uns die gemeinsam an und gleich sprechen wir drüber.
Domradio, das Wort.
Aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit ging Jesus von Samaria nach Galiläa. Er selbst hatte bestätigt, ein Prophet wird in seiner eigenen Heimat nicht geehrt. Als er nun nach Galiläa kam, nahmen ihn die Galiläer auf, weil sie alles gesehen hatten, was er in Jerusalem während des Festes getan hatte, denn auch sie waren zum Fest gekommen. Jesus kam wieder nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser in Wein verwandelt hatte. In Kapharnaum lebte ein königlicher Beamter. Dessen Sohn war krank. Als er hörte, dass Jesus von Judäa nach Galiläa gekommen war, suchte er ihn auf und bat ihn, herabzukommen und seinen Sohn zu heilen, denn er lag im Sterben. Da sagte Jesus zu ihm, »Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht.« Der Beamte bat ihn, »Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt.« Jesus erwiderte ihm, »Geh, dein Sohn lebt.« Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte, und machte sich auf den Weg. Noch während er unterwegs war, kamen ihm seine Diener entgegen und sagten, »Dein Junge lebt.« Da fragte er sie genau nach der Stunde, in der die Besserung eingetreten war. Sie antworteten, »Gestern in der siebten Stunde ist das Fieber von ihm gewichen.« Da erkannte der Vater, dass es genau zu der Stunde war, als Jesus zu ihm gesagt hatte, »Dein Sohn lebt.« Und er wurde gläubig mit seinem ganzen Haus. So tat Jesus sein zweites Zeichen, und zwar nachdem er von Judäa nach Galiläa gekommen war.
Bei bei den Johannestexten muss man immer ganz aufmerksam lesen und hören. Und das haben wir gemacht im Tagesevangelium heute gemeinsam mit Nathalie Dickscheid, Religionspädagogin an der Uni Hamburg. Frau Dickscheid, dieser Text hat ja im Prinzip zwei Teile. Ne? Das, was einem als erstes ins Auge fällt, ist, dass es um die Wunderheilung geht. Der kranke Sohn wird geheilt durch Jesus. Was aber die komplette erste Hälfte des Textes einnimmt, ist, dass das Ganze in Galiläa passiert, dass der Ort wichtig ist. Und das ist ja was, was im letzten Satz auch nochmal erwähnt wird. Zitat, und zwar nachdem er von Judäa nach Galiläa gekommen war. Diese räumliche Einordnung, ich vermute mal, die spielt auch eine Rolle, oder?
Auf jeden Fall. Allerdings ist nicht so ganz klar, wie man die ausdeuten soll. Also es geht hier auf jeden Fall um eine Gegenüberstellung von Judäa und Galiläa. Wobei sozusagen unklar ist, was dieser beiden Orte jetzt als Heimat zu bezeichnen ist. Ne? Da gibt es eben diesen Spruch, dass ein Prophet in der eigenen Heimat nicht geehrt wird. Und jetzt ist die Frage, auf welche Heimat bezieht sich dieser Spruch? Das könnte sich einerseits auf Judäa beziehen, mit Jerusalem als zentralem Ort, als zentrale Wirkstätte Jesu und als sozusagen als eine Wahlheimat. Das könnte sich aber auch auf Galiläa beziehen, nämlich auf Nazareth, wo Jesus ursprünglich herkommt. Und die Frage ist jetzt, welche dieser Orte ist diese Heimat, in der Jesus nicht ankommt? So, genau. Und da gibt es eben, wenn man da drei verschiedene neutestamentliche Kommentare aufschlägt, auch drei verschiedene Meinungen dazu. Da muss man dann immer ein bisschen aufpassen, dass man sich da nicht zu schnell auf eine festlegt. Ich finde aber schon auch überzeugend zu sagen, dass es hier darum geht, Galiläa hervorzuheben als der Ort, an dem Jesus geglaubt wird, und Judäa als der Ort, also als Wahlheimat, auf die sich dieser Spruch dann bezieht, an dem Jesus angefeindet wird, weil er eben von Judäa flieht nach Galiläa, um dort zu wirken. Und das sehen wir auch in späteren Perikopen in dieser Woche, dass Judäa ein Ort des Problems ist, wo Jesus für das, was er tut und sagt, eben angefeindet wird. Während er eben in Galiläa Zuspruch findet und die Menschen ihm hier glauben. Und zwar nicht nur weil, sondern aber auch mit den Zeichen, die sie von ihm gesehen haben. Also die Frage ist auch hier wieder die Frage, wie bewerte ich die Zeichen, die Jesus tut? Welche Rolle spielen die für meinen Glauben? Wie wichtig sind die für den eigenen Glauben? Und da ist sozusagen Galiläa ein Ort, der das sehr gut deutlich macht, sowohl in der Kana-Geschichte, auf die kurz Bezug genommen wird, die Hochzeit in Kana, als auch in dem Wunder, von dem heute die Rede ist.
Und jetzt ist es so, dass der Vater Jesus sagt, heile doch bitte meinen Sohn, und Jesus antwortet, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht. An dem Satz bin ich ein bisschen hängen geblieben. Mhm. Wenn wir das für uns heute ummünzen wollen, was heißt das?
Da muss ich ein bisschen ausholen, wenn ich darf. Genau, also die Frage ist sozusagen, welche Rolle spielen die Zeichen für den eigenen Glauben? Sind sie, bestätigen sie den eigenen Glauben oder sind sie der Anlass dafür, dass ich glaube? Und das ist, also letzteres wäre problematisch, das wäre ein oberflächlicher Glaube, wenn ich nur glaube, weil ich sozusagen die Zeichen als Beweise habe. Und das würde sozusagen der johannäische Jesus würde das kritisieren. Und deswegen ist der Beamte auch so eine Art Prototyp dafür, wie man tatsächlich glaubt, nämlich dass der Glaube zuvor kommt. Der Beamte glaubt ja zuerst und dann ist sozusagen der Junge geheilt, und das bestätigt, dieses Zeichen bestätigt nochmal den Glauben des Beamten. Aber der Glaube kommt tatsächlich zuvor. Und wenn wir aber glauben nur aufgrund des Zeichens oder des Wunders oder eines Beweises, dann ist das ein oberflächlicher und ein oberflächlicher Glaube, der angreifbar ist. Und im Grunde gilt das für heutige Situationen auch. Also die Frage, wie stark brauchen wir Beweise, brauchen wir Empirie für Aspekte in unserem Leben, in denen es eigentlich auf Glauben ankommt. Da ist ganz interessant zu wissen zum Beispiel, dass das Wort Glaube eigentlich ein sehr beziehungsbesetztes Wort ist, wenn man es von der Wortbedeutung her sieht, zum Beispiel vom griechischen Wort pisteuo, das heißt übersetzt vertraut sein, sich vertraut machen mit etwas, dort treu sein. Oder auch im Lateinischen, das Credo kommt eigentlich von cordare, also sein Herz herschenken. Das heißt, Glaube hat immer etwas mit dem Herzen zu tun, ist ein Beziehungsgeschehen. Und das wird auch im Johannesevangelium immer wieder deutlich, dass es um Beziehung geht, dass es nicht darum geht, Jesus vordergründig als Sohn Gottes zu erkennen, sondern ihn zu erkennen in der Beziehung mit ihm, so wie er in Beziehung geht mit dem Vater. Also es hat immer viel mit Beziehung zu tun, mit dem Herzen zu tun. Und da glaube ich, das könnte ein Ansatz sein, wie man das auf die heutige Situation auch übertragen könnte, wie man sich da selbst auch anfragen könnte, in einer Zeit, wo wir mit den Smartwatches, mit den Smartphones eigentlich empirisch alles erfassen können, die Schritte, die wir gehen an einem Tag oder die Kalorien, die wir verbrennen oder in den sozialen Netzwerken, die Freunde, mit denen wir digital vernetzt sind, dass wir in einer solchen Zeit, wo wir eigentlich alle Möglichkeiten haben und alles empirisch festhalten, Gefahr laufen, meiner Ansicht nach, dass wir diese unsichtbare Welt, die eben mit dem Herzen zu tun hat, verdrängen oder vernachlässigen und dieses Beziehungsgeschehen glauben, nämlich das Vertrauen darauf, dass es etwas gibt, das sich nicht beweisen lässt, aber an das ich trotzdem mein Herz verschenken möchte und mich daran festmachen möchte, dass wir das verlernen.
Glauben hat immer auch mit Beziehung zu tun und wir sollten nicht immer bloß auf die Beweise, auf die Empirie warten. Natalie Dickscheid sagt das, Religionswissenschaftlerin, Religionspädagogin an der Uni Hamburg, unsere Gesprächspartnerin fürs Tagesevangelium diese Woche. Ich danke Ihnen ganz herzlich, schicke Grüße nach Hamburg und freue mich auf morgen früh.
Ja, bis morgen früh. Vielen Dank.
Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.